bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In rund 4 Wochen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Mitten im Wahlkampf zeigt sich der Kanzlerkandidat der konservativen Christdemokraten Friedrich Merz plötzlich offen für gemeinsames Handeln mit der rechtspopulistischen AfD. Bislang ein No-Go in Deutschland. Wir sprechen heute darüber, ob die CDU tatsächlich bereit ist, die sogenannte Brandmauer gegen rechts einzureißen und darüber, ob Österreichs politischer Rechtsruck ein Vorbote für Deutschland ist. Birgit Baumann, du bist Standard-Korrespondentin in Berlin und seit ein paar Tagen hört man aus Deutschland immer wieder die Frage, ob in Deutschland die sogenannte Brandmauer fällt. Was ist denn damit gemeint mit dieser Brandmauer?
Ja, hallo aus Berlin. Die Brandmauer, das hat irgendwie fast schon Potenzial, zum Wort des Jahres zu werden. Es ist wirklich in allem Munde und die Debatte ist nicht neu, aber jetzt wieder aufgeflammt. Und Brandmauer, das kann man sich mal anschauen, was das im Wortsinn bedeutet. Es ist also eine Mauer, wirklich ursprünglich, die verhindert, dass also der Brand auf andere Gebäudeteile übergreift. Und so wird Brandmauer auch im politischen Diskurs in Deutschland verstanden. Die anderen Parteien, also die abseits der AfD, meinen, man müsse eine Brandmauer errichten oder eher schauen, dass die bestehen bleibt, dass die Ideologie der AfD nicht weiter sozusagen um sich greift und man sie auch nicht salonfähig macht durch Regierungsbeteiligungen.
Das klingt ein bisschen so wie das, was die SPÖ seit vielen Jahrzehnten verfolgt, die sogenannte Franitzky-Doktrin, dass man nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten sollte. Ist das vergleichbar?
Ja, ich finde schon, dass man das vergleichen kann. Ja, wobei in Deutschland ist es eben nicht eine Partei, die sagt, diese Brandmauer muss stehen, sondern da sind es alle Parteien.
Und warum wird dann gerade jetzt darüber diskutiert?
Also es kommt immer wieder und in Wellen. Und ich möchte kurz erinnern, wir haben ja im September 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland gehabt, in Thüringen, Brandenburg und in Sachsen. Und da war es sehr stark schon in Diskussion, weil man wusste, die AfD wird sehr stark werden in diesen 3 Ländern. Und da ging es auch immer darum, steht die Brandmauer, wird auch wirklich niemand mit ihr koalieren. Jetzt hat es einen anderen Hintergrund. Und zwar, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an diesen schrecklichen Vorfall im nordbayerischen Aschaffenburg, einer kleinen Stadt. Ja, da ist eine Kindergartengruppe angegriffen worden von einem jungen Mann. Ein kleiner Bub ist gestorben, auch ein Mann, der helfen wollte. Und es stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter ein eigentlich ausreisepflichtiger Afghane war. Und ja, da ist es jetzt dann aufgekommen. Friedrich Merz hat gesagt, wir müssen es jetzt etwas tun. Wir müssen in der Migrationssicherheits-Asylpolitik etwas ändern. Und er ist bereit, auch dafür die Hilfe der AfD in Kauf zu nehmen.
Merz möchte ja da ganz konkrete Forderungen einbringen. Um was geht es denn da genau und inwiefern überschneidet er sich da auch mit Inhalten der AfD?
Also am Mittwoch soll es so zu einem kleinen Showdown im Bundestag kommen. Olaf Scholz, deutscher Bundeskanzler, wird eine Regierungserklärung abgeben und gleichzeitig wird die Unionsfraktion, die aus CDU und CSU besteht, diesen Entschließungsantrag einbringen. Das bedeutet, mit diesem Antrag, wenn er denn die Mehrheit findet, wird die Bundesregierung aufgefordert zu handeln. Und Merz möchte dann, dass Folgendes erfüllt wird. In dem Antrag heißt es wortwörtlich, die deutschen Staatsgrenzen zu allen Nachbarstaaten müssen dauerhaft kontrolliert werden. Das heißt also eigentlich ständig und überall. Zweitens fordert er ein faktisches Einreiseverbot für Personen, die keine gültigen Einreisedokumente besitzen und die nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen. Diese, sagt er, sollen konsequent an der Grenze zurückgewiesen werden. Und zwar, und das ist jetzt der interessante Punkt, unabhängig davon, ob sie ein Schutzgesuch äußern oder nicht. Also auch wenn jemand sagt, er möchte in Deutschland Asyl beantragen, nach der Merz-Linie heißt es dann, das geht nicht mehr. Ja, und dann gibt es noch auch einen dritten Punkt, ganz kurz. Also wer ausreisepflichtig ist, der soll bis zur Abschiebung in Haft genommen werden. Das Problem, unter Anführungszeichen, dabei ist, es gibt nur 750 Plätze in ganz Deutschland. Das wäre viel zu wenig. Und Merz will daher also leerstehende Kasernen öffnen und sagt, also man könnte die Ausreisepflichtigen auch in Gefängnissen unterbringen, wobei er allerdings darauf hinweist, dass die dann schon getrennt wären von den anderen Gefangenen.
Das klingt jetzt schon ziemlich nach rechten Forderungen. Ist denn die CDU mit Friedrich Merz an der Spitze generell nach rechts gerückt mehr?
Also ich würde jetzt sozusagen nicht gerne eine Skala von rechts oder ganz rechts selbst bedienen, aber ich könnte vielleicht einmal auf was verweisen, was Angela Merkel, die frühere deutsche Bundeskanzlerin, im Jahr 2015 gesagt hat. Wir erinnern uns, das war damals diese große Flüchtlingsbewegung. Also es wurde ihr vorgeworfen, also Deutschland habe ich zu viel Willkommenskultur, das werde alles zu lax gehandhabt und das gehe alles so nicht. Und sie sagte, ich zitiere, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Wir erinnern uns auch, dass sie diesen berühmten Satz gesagt hat, 2015, wir schaffen das. Viele sagten, es war ein schöner Satz, aber trotzdem viele von denen, die das damals meinten und bejahten, sagen, sie hat eigentlich nie erklärt, wie wir es schaffen in Deutschland. Und man sah dann also wirklich überforderte Kommunen in allen Landesteilen, die einfach gar nicht mehr wussten, wie sie die Menschen, die da kommen, unterbringen sollen. Ja, und mittlerweile hat es ja wirklich eine Wende gegeben. Also viele in der CDU, nicht nur Friedrich Merz, sagen heute ganz klar, damals sind viele Fehler gemacht worden und das ist auch ein Grund dafür, dass wir heute so dastehen.
Vielleicht noch kurz ein Blick inhaltlich auf diese Forderungen von Merz. Ist es denn derzeit wirklich ein reales Problem, dass viele MigrantInnen ohne Papiere nach Deutschland kommen und wären diese Vorhaben rechtlich umsetzbar?
Ich habe jetzt keine Zahlen noch für 2024, aber im Jahr 2023, da könnt ihr vielleicht ein paar nennen, es gibt ja in Deutschland das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das hat gesagt, dass 47,8% derer, die nach Deutschland geflüchtet sind, keine Papiere dabei hatten. Und dennoch 67,7% dieser Personen ohne Pass wurde dann bescheinigt, dass sie schutzbedürftig sind. Also es ist schon ein Thema. Ja, und dann, wenn wir jetzt noch zu den Forderungen von Friedrich Merz kommen, naja, so einfach ist es nicht. Also schauen wir uns das mal kurz der Reihe nach an. Also er möchte sozusagen eigentlich, wenn man salopp formuliert, die Grenzen dicht machen. Das ist etwas schwierig, weil Deutschland fast 3800 Kilometer, glaube ich, sind es, Außengrenze hat und die durchgehend überall zu kontrollieren. Es ist fast unmöglich. Also niemand weiß, wie das de facto funktionieren soll. Und dann kommen noch andere Aspekte dazu. Deutschland ist ja auch im Schengen-Raum und dort gibt es eigentlich keine Grenzkontrollen. Also es gibt schon welche, aber die sind nur befristet und bilden eine Ausnahme, müssen auch bei der EU angemeldet werden. Das sieht Merz Plan nicht vor. Er möchte die ja dauerhaft. Das soll sozusagen eine dauerhafte Einrichtung werden. Und er begründet das mit einem sogenannten nationalen Notstand, den er dann ausrufen will. Also das sagt also, die EU-Gesetze sind mir zu schwach. Ich mache es sozusagen, also es klingt ein bisschen nach Germany first, ne? Ich mache es alleine. Ja, und die meisten Europarechtler sagen, also das ist eigentlich nicht möglich und da werden sich dann sowieso die Gerichte damit befassen müssen. Dann kommen wir noch zu dem Punkt der pauschalen Zurückweisungen an der Grenze, so wie Friedrich Merz sich das vorstellt. Die sind also auch rechtlich eigentlich nicht möglich. Und zwar erstens gibt es da den Artikel 16a Grundgesetz in Deutschland und der sagt, wenn Menschen nach Deutschland kommen und sagen, sie beantragen hier Asyl, dann muss immer in jedem Fall geprüft werden, ob sie einen Schutzanspruch haben. Und selbst wenn ein anderer EU-Staat für sie zuständig ist, weil sie also dort zuvor schon eingereist sind, dann muss man feststellen, welches ist dieser EU-Staat, dann müssen die Menschen dorthin gebracht werden. Also das ist ganz was anderes, als einfach zu sagen, ihr könnt hier nicht rein. Und auch hier sagen viele kundige Rechtsexperten und Expertinnen, es ist nicht so einfach, wie sich Herr Merz das vorstellt.
Am Mittwoch findet also diese Abstimmung im Bundestag dann statt und da ist die Frage eben, ob CDU und AfD da gemeinsam stimmen werden. Zur AfD, Birgit, kannst du uns die vielleicht noch einordnen? Wir haben ja hier in Österreich die rechtspopulistische, beziehungsweise wird sie auch in Teilen als rechtsradikal und rechtsextrem bezeichnet. FPÖ, ist da die AfD vergleichbar?
Ja, die kann man sehr gut vergleichen. Inhaltlich schenken sich die nichts. Also ganz oben steht natürlich der Kampf gegen Asyl und Migration. Dann gibt es eine große EU-Skepsis in beiden Parteien, auch gesellschaftspolitisch. Also sie wollen keine geschlechtergerechte Sprache. Es gibt die Nähe zu Russland, die Verehrung Trumps. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied. Also die AfD ist sehr viel jünger als die FPÖ. Die FPÖ gibt es seit Jahrzehnten. Die ist fix etabliert im österreichischen Parteiensystem. Aber die AfD gibt es erst seit 2013, da wurde sie gegründet. Ja, und der größte Unterschied ist natürlich, die AfD regiert nirgendwo mit. Also sie war weder im Bund beteiligt bis jetzt an einer Regierung und das soll, wenn man Friedrich Merz Glauben schenken darf, auch so bleiben. Sie hat es aber auch in keine Landesregierung geschafft. Also ich verweise noch einmal auf Thüringen, da wurde sie bei der Landtagswahl stärkste Kraft mit Abstand. Björn Höcke ist ja dort der Vorsitzende. Und sie hätte sehr gerne mit der CDU regiert, aber die hat gesagt nein und hat dann auch ein leicht absurdes Bündnis ins Leben gerufen, nämlich das besteht aus CDU, SPD und dem Bündnis von Sarah Wagenknecht. Das muss ich noch von der Linken tolerieren lassen. Also das ist eine sehr bunte Mischung, nur um die AfD zu verhindern.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist diese Kritik an Merz, die rührt nicht nur daher, dass er jetzt einmal quasi die Stimmen der AfD in Kauf nimmt, sondern dass es einfach die Befürchtung gibt, dass wenn man da einmal kooperiert, das womöglich noch nach der Wahl auch weitergehen könnte und er vielleicht sogar eine Koalition mit der AfD in Betracht zieht. Was sagt er selbst denn dazu?
Ja, ganz genau, so ist es. Da kann ich vielleicht kurz sagen, also dass Merz immer derjenige war, wirklich seit Jahren, der sagt, unter meiner Führung wird die CDU, wird die Union niemals mit der AfD koalieren. Und das, muss ich sagen, hat man ihm eigentlich geglaubt. Auch ich, aber ich nehme ihm das wirklich ab. Er hat es immer wieder sehr dezidiert gesagt. Er hat gesagt, es gilt für den Bund, es gilt auch für die Länder. Gut, so, jetzt kommt diese Geschichte, dass er unbedingt seine Forderungen durchsetzen will im Bundestag. Er hat aber dort alleine ja keine Mehrheit. Ne? Mhm. Also er bräuchte eigentlich SPD und Grüne, aber die lehnen das ab aus den genannten Gründen. Naja, dann schaut er sich um, wer bleibt noch? Die AfD könnte ihn unterstützen. So, und das ist natürlich eigentlich ein Bruch, ne? Weil er sagt, es gibt keine wie immer geartete Zusammenarbeit. Also das schließt ja jetzt auch Anträge ein. Es geht ja nicht nur um Regierungen. Aber da hat er sich jetzt einen kleinen Kniff ausgedacht. Er sagt, ich kann ja nichts dafür, wenn jemand mit mir stimmt. Mir ist das ja egal. Es gibt ja keine Absprachen. Ich lege einen Antrag vor und wer dann mitstimmt, das sozusagen entzieht sich ja meiner Kontrolle. Also das ist ein absoluter Tabubruch, sowas gab es bisher nicht. Und man kann auch daran erinnern, dass Merz im November so ein Vorgehen noch abgelehnt hat. Da ging es im Bundestag mal darum, okay, die Ampel ist zerbrochen, Rot-Grün bleibt übrig, hat keine Mehrheit mehr, aber die FDP ist weg. Wie kann man jetzt zu Mehrheiten kommen? Und da hat er ganz klar gesagt, also es soll nicht so sein, dass die AfD zur Mehrheitsbeschafferin wird. Jetzt aber nimmt das schon in Kauf. Und viele sagen, damit wird die Büchse der Pandora geöffnet. Man weiß nicht, was ist dann der nächste Schritt. Es fängt ja meistens klein an. Also es gibt nicht gleich eine Bundesregierung mit AfD-Beteiligung. Also es gibt kleine vorbereitende Schritte. So interpretieren das viele Menschen.
Wie argumentiert denn Merz jetzt diesen Wandel?
Ja, die Argumentation von Friedrich Merz ist wirklich sehr, ja, nennen wir es mal spannend. Also er hat vor kurzem in Davos beim Weltwirtschaftsforum ja noch gesagt auf der Bühne, also die blau-schwarzen Verhandlungen in Österreich seien, ich nenne es wörtlich, ein Desaster. Dann spricht er von der AfD als Natter, die einen erwürgt, wenn man sich mit ihr einlässt. Also das sind ja wirklich keine freundlichen Begriffe. Dann hat er sich noch was ausgedacht, und zwar, es ist nahezu grotesk, ja, in diesem Antrag, in dem er jetzt all dieses fordert, Grenzschließungen etc., was wir besprochen haben, hat die Union einen Passus eingebaut, in dem sozusagen die AfD gebasht wird. Ja. Da steht drinnen, also die AfD schürt Fremdenfeindlichkeit, bringt Verschwörungstheorien in Umlauf und wir also auch noch aus der EU austreten. Das sei alles also ganz und gar unmöglich. Daher ist sie, ich zitiere, kein Partner, sondern unser politischer Gegner. Aber gleichzeitig soll die AfD zustimmen. Also das ist alles irgendwie höchst absurd. Wie sich das auflösen wird, werden wir dann am Mittwoch sehen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Birgit, das, was du gerade geschildert hast, dass Aussagen oder Versprechen, die PolitikerInnen an einem Tag machen, am nächsten vielleicht nicht mehr gelten, insbesondere vor- und nach Wahlen, das kennen wir aus Österreich sehr, sehr gut.
Ja.
Wie sieht es denn da eigentlich rechnerisch aus? Wäre es theoretisch möglich, eine Koalition aus Union und AfD zu bilden?
Also derzeit haben die im Bundestag keine Mehrheit. Also auch wenn jetzt alle AfD-Abgeordneten für diesen Antrag stimmen, dann kommt er nicht durch. Man braucht noch die FDP zum Beispiel dazu oder Teile des BSW, das ist das Bündnis von Sarah Wagenknecht. Das ist aber jetzt der Status quo. Also am 23. Februar wird gewählt und wenn man da die Umfragen anschaut, schaut es ein bisschen anders aus. Also die CDU ist stärkste Kraft, die liegt ungefähr so bei 31-32%. Die AfD dahinter bei 20-21 und an dritter Stelle kommen erst die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen mit 16-17%. Und wenn man das jetzt mal zusammenzählt, also das ist schon ein ziemlich üppiger Block. Da wären AfD und CDU und CSU, die sind ja gemeinsam, schon bei irgendwie 50%. Und dann wäre es wohl möglich. Also noch glaube ich Friedrich Merz, wenn er sagt, nein, es wird keine Koalition mit der AfD geben. Aber Wissen, also Kristallkugel haben wir alle keine.
Das heißt, der Wahlkampf ist in Deutschland schon voll im Gang und besonders viel liest man eigentlich, also in Österreich zumindest, über die AfD und das Engagement eines ganz bestimmten Herrn für die AfD, und zwar US-Tech-Milliardär Elon Musk. Was hat denn Musk im deutschen Wahlkampf zu suchen?
Ja, was hat der im deutschen Wahlkampf zu suchen? Das fragen sich viele Leute. Also er ist sehr interessiert, um es mal so auszudrücken. Es ist ja bekannt, er hat auch ein großes Werk in Brandenburg, nahe bei Berlin. Da ist ein Tesla-Werk, das gibt es seit einigen Jahren. Und er hat jetzt dreimal wirklich sehr dezidiert gesagt, die AfD ist toll, die muss man unterstützen und die hat es also verdient, dass sie noch stark zulegt. Einmal war das in einem Gastkommentar für die Welt am Sonntag, eine Zeitung. Dann gab es diese Schalte zwischen ihm und Alice Weidel, der AfD-Vorsitzenden und Kanzlerkandidatin, so einen X-Talk auf seiner Plattform. Und das Letzte jetzt war am Wochenende im sachsen-anhaltinischen Halle, hat die AfD ihren Wahlkampf eröffnet und plötzlich war da auch wieder Elon Musk zugeschaltet und sprach also ja zu den enthusiasmierten Massen und sagte also Dinge wie, also man soll natürlich wieder die AfD wählen und die soll stärker werden und die Menschen in Deutschland sollen stolz sein, dass sie Deutsche sind. Ja, das bringt natürlich enorme Reichweite. Also wir kennen alle seinen Kanal und er verschafft dadurch der AfD natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil.
In Österreich stehen wir jetzt kurz vor einer Regierung unter einem freiheitlichen Kanzler. Wirkt sich denn das, also diese Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP, auch auf den deutschen Wahlkampf aus? Beziehungsweise, was wäre denn deine Einschätzung, was es für Deutschland bedeuten würde, wenn Kickl hier tatsächlich Kanzler wird?
Das ist wirklich ein ziemlich großes Thema hier, weil Österreich ist ja sonst eigentlich nicht so in aller Munde in der deutschen Politik, aber in diesem Punkt eben schon. Und ja, klar, also die AfD freut sich, fühlt sich da absolut bestätigt und sagt, Österreich zeigt, wo es hier auch hingeht und wir werden das auch eines Tages schaffen. Die anderen Parteien warnen eher vor Blau-Schwarz, wobei das ganz interessant ist, sie kommen zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Also da ist zum Beispiel der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, und der sagt, ja, in Österreich ist es so weit gekommen, weil die ÖVP sich mit den Grünen eingelassen hat und das ist ja irgendwie klar, also wenn man sich mit Grünen einlässt, dann kann das nichts werden und dann sieht man ja, was jetzt herauskommt. Das ist so seine Denkweise. Ja, und apropos Grün, auch der grüne Kanzlerkandidat und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, der nimmt immer wieder auf diese blau-schwarzen Verhandlungen Bezug und sagt also auch, das ist furchtbar. Aber er wiederum kommt in der Bewertung, warum es so weit gekommen ist, zu einer anderen Einschätzung. Er sagt, ja, weil die Mitte nicht mehr koalitionsfähig ist. Also er erinnert dann an den Bruch der Gespräche zwischen SPÖ, ÖVP und NEOS. Also das ist sozusagen seine Lehre daraus. Er sagt, die Mitte muss kompromissfähig und gesprächsfähig bleiben. Ja, und noch deine zweite Frage, was es bedeuten würde, wenn Kickl wirklich Kanzler wird. Ja, naja, also die Bande zwischen Österreich und Deutschland sind sehr eng. Wir sind ja wirtschaftlich sehr verflochten. Es gibt viele wechselseitige Urlaubsreisen. Ja, das wird alles wahrscheinlich weiterlaufen. Aber politisch wird es vermutlich nicht so einfach werden. Wobei man natürlich auch erst schauen muss, wer jetzt überhaupt einmal in Deutschland Kanzler wird. Also aus meiner Ansicht nach kann man davon ausgehen, es wird Merz sein. Und ja, wir erinnern uns ans Jahr 2000, als die FPÖ erstmals eingetreten ist. Also nach langer Zeit, also die Haider-FPÖ, muss man sagen, in die Regierung mit Wolfgang Schüssel. Da gab es ja dann auf EU-Ebene die Sanktionen. Da war der damalige Kanzler Gerhard Schröder, ein Sozialdemokrat, sehr dahinter, dass die umgesetzt werden. Aber also sowas wird es nicht mehr geben. Es ist ja mittlerweile, Blick nach Italien, ja, schon fast Normalität.
Du hast vorhin gesagt, die AfD ist wesentlich jünger als die FPÖ hier bei uns. Die FPÖ ist mehr oder weniger ein Vorbild für die Alternative für Deutschland. In Österreich knicken die Konservativen nach und nach ein und schließen Koalitionen mit den Freiheitlichen. Meinst du, wir sind Deutschland da vielleicht nur ein paar Jahre voraus?
Das könnte man gut so sehen. Andererseits, man weiß es nicht. Also wenn wir jetzt einmal in die nahe Zukunft blicken, dann haben wir jetzt hier mal diesen 23. Februar, da ist Bundestagswahl und dann schauen wir mal, was rauskommt. Die Union wird wahrscheinlich die stärkste Kraft. Es wird nicht einfach, eine Regierung zu bilden. Er will nicht mit der SPD, er will auch nicht mit den Grünen, mit der AfD auch nicht. Er möchte eigentlich mit der FDP, aber ob es die reinschafft und ob es, wenn sie es schafft, ob das ausreicht, alles noch unklar. Ja. Aber dass es zu einer Situation kommt, wie in Österreich, dass es im März wochenlang verhandelt, mit welchen Partnern auch immer, und dann sagt, nein, es geht alles nicht. So, jetzt müssen wir doch mit der AfD. Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber 1000% natürlich kann man es nicht ausschließen. Eher blickt man hier aber schon auf das Jahr 2029. Das wären dann die nächsten regulären Bundestagswahlen. Ja, und in diesen 4 Jahren, wenn es jetzt noch nicht so weit ist, dann wird sich viel entscheiden. Ne? Also wer immer regiert, muss die Probleme des Landes lösen. Das ist ein blödes Schlagwort, aber da geht es wirklich darum. Also im Moment wird ja nur über Asylmigration gesprochen, als hätte dieses Land keine anderen Sorgen. Und es hat wirklich viele Sorgen. Die Wirtschaft kommt nicht in Schwung, die Infrastruktur ist marode, es gibt so viel zu tun. Ja? Und wenn man das anpackt und mal Erfolge vorzeigen könnte, ja, dann würde das auch einen Einfluss auf ein AfD-Ergebnis haben.
Knapp 4 Wochen sind es noch, bis in Deutschland gewählt wird. Bis dahin werden wir von dir sicher öfter noch Berichte aus Berlin lesen und uns vielleicht auch im Podcast nochmal hören. Vielen Dank dir heute schon mal für deine Einschätzungen, Birgit Baumann.
Dankeschön und schönen Tag aus Berlin.
Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns das mit einem Like oder einem netten Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl zeigen. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch finanziell unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder auch als Standard-Unterstützer und Unterstützerin. Dann leisten Sie auch einen Beitrag dazu, dass wir auch in Zukunft unsere kritische Berichterstattung weiterführen können. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ein chinesisches Startup sorgt derzeit für Aufsehen in der weltweiten Tech-Branche. Ein KI-Chatbot namens DeepSeek soll nämlich wesentlich effizienter arbeiten als bisher bekannte Modelle. Und noch dazu ist der Quellcode als Open Source allen zugänglich. Wie genau das funktionieren soll, ist noch unklar. Allerdings wirkt sich der Hype schon jetzt auf die Börse aus. Der Wert des Chip-Herstellers Nvidia ist zum Beispiel innerhalb eines Tages um fast 600 Milliarden Dollar eingebrochen. Noch härter trifft es mehrere Energieunternehmen, bei denen Investoren auf gutes Geschäft mit der Versorgung von Rechenzentren spekuliert haben. Zweitens, der serbische Ministerpräsident Miloš Vučević dürfte noch am Dienstag zurücktreten. In den vergangenen Tagen gab es in Belgrad und anderen serbischen Städten immer wieder Proteste. Auslöser dafür war der Einsturz eines Bahnhofdaches schon im November, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Der Einsturz wird mit Korruption von Vučević Fortschrittspartei in Verbindung gebracht. Der Partei gehört auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić an. Auch dessen Rücktritt wird immer wieder gefordert. Und drittens, 2025 kommt ein neues Emoji, mit dem sich vermutlich viele im Alltag identifizieren können. Ein Gesicht mit Augenringen. Die Message: Ich bin übermüdet und fertig mit der Welt. Entworfen hatte die Australierin Erin Collett schon 2018, und zwar während sie mit ihrem neugeborenen Baby chronischem Schlafentzug ausgesetzt war. Aber nicht nur frisch gebackene Eltern sind Zielgruppe des neuen Emojis, auch Menschen in Schichtarbeit, Studierende, Koffeinsüchtige oder die ein oder andere Person nach einer rauschigen Nacht. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Wer noch einen weiteren Podcast hören möchte, heute ist wieder eine neue Folge Lohnt sich das erschienen. Und diesmal geht es darum, was man denn alles von der Steuer absetzen kann. Also da lohnt sich's, glaube ich, diesmal wirklich reinzuhören. Alle Standard-Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch auf derstandard.at. Und wenn Sie Ihnen gefallen, abonnieren Sie am besten, dann verpassen Sie keine weiteren Folgen. Falls Sie sonst noch Feedback für uns haben oder auch einen Themenvorschlag, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.